Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Ja, hallo Flo, schön, dich heute hier auf der Meta-Couch zu sehen.
Damit wir anmoderiert. Markus, um was geht's denn heute?
Heute geht es um den Begriff der Strategie.
Gut, also nach Weihnachten kommt Strategie.
Ja. Und ich gebe zu, das hat natürlich auch eine ganz aktuelle Rückbindung. Viele der Themen, die gerade diskutiert werden, weltpolitische Themen, haben mit strategischen Grundfragen zu tun.
Ja, und dich beschäftigt das ja tatsächlich.
Und mich beschäftigt
sehr,
das tatsächlich.
Mich weniger, aber dich sehr.
Ja, und zwar deshalb, weil ich glaube, dass eine erhebliche Diskrepanz besteht zwischen dem, was gerade um uns herum passiert, und der Fähigkeit vieler Menschen in unserem Land, mit diesen Informationen überhaupt sinnvoll umzugehen. Also heißt, strategisch zu denken.
In deinem speziellen Fall ist, glaube ich, dein Interesse auch gerade an deinem Projekt dranhängend, weil du machst gerade was?
Ja, ich kümmere mich gerade um die Geschichte der Ukraine und um die Geschichte des ukrainisch-russischen Krieges, also des Überfalls Russlands auf die Ukraine und was das sozusagen für das Land bedeutet, was das für Deutschland bedeutet, was das für Europa bedeutet, was das für die Welt bedeutet.
Schönes Projekt. Mit wem zusammen?
Mit dem Bund der Vertriebenen in Hessen.
Mit dem haben wir ja schon viel gemacht.
Dahinter steht auch ein Interesse der Förderer, in diesem Falle des hessischen Innenministeriums. Die Frage ist ganz einfach. Es beschäftigt uns dieser Krieg praktisch jeden Tag auf allen Kanälen, in allen Medien. Und wir haben noch nicht so sehr viel Material, das man in eine 10., 11., 12. Klasse mitnehmen könnte, Geschichtsunterricht oder Politikunterricht, um sinnvoll darüber zu reden. Also den Leuten, den Lernenden erstmal klarzumachen, wo ist denn die Ukraine, was macht sie, warum gibt es diesen Konflikt, wo kommt der her, was hat der für eine Geschichte, wohin führt dieser Krieg, wie kann man Kriege beenden und so weiter. Und das sind alles strategische Fragen.
Fragen, genau. So, und da schließt sich jetzt wieder der Bogen zum allgemeinen strategischen Thema. Strategie heute sozusagen, Globalstrategie. Was ist denn dann gerade Phase weltweit, deiner Meinung nach?
So, wichtig wäre zunächst mal zu sehen, dieser Begriff der Strategie ist ja wie alle diese Begriffe, die wir bisher behandelt haben, sehr alt. Eine lange Vorgeschichte, kommt natürlich auch aus der Antike und bezeichnet ursprünglich die Feldherrenkunst. Ja. Auf diesen Ursprung zurückzugehen, hat für mich durchaus einen großen Wert, weil damit wird man darauf aufmerksam gemacht, worin das Problem besteht. Das auch Feldherren hatten immer schon und auch in der Gegenwart haben. Nämlich, sie müssen militärische Aktionen planen und durchführen. Also sie müssen Kriege führen. Und wir wissen, Kriege sind die entscheidendsten Einschnitte in einer Gesellschaft, sind die herausforderndsten Angelegenheiten, weil da geht es wirklich um alles. Es geht um Bestehen oder Nichtbestehen, Leben oder nicht leben. Also das ist die existenziellste Herausforderung einer Gesellschaft und jedes Einzelnen. Und ich muss einen solchen Krieg als Feldherr planen, ohne den vollständigen Zugriff auf alle denkbaren Informationen, die dabei eine Rolle spielen.
Na klar.
Das heißt, ich muss mir ein Bild machen von der Stärke des Gegners, kann diese Informationen aber nicht hundertprozentig gewinnen. Ich muss einschätzen, wie Gesellschaften, nicht nur meine eigene, sondern auch die angegriffene oder die von Verbündeten, darauf reagieren werden. Ich muss wirtschaftliche Ressourcen einschätzen. Ich muss die Entwicklung vorausplanen oder vorausahnen können, die mit all diesen Faktoren zusammenhängen. Also wie wird die Wirtschaft, wenn der Krieg noch viele Jahre geht zum Beispiel, wie wird dann die Wirtschaft stehen in 3, 4, 5 Jahren? Meine eigene oder die andere? Also ich muss als Feldherr in der Lage sein, meine Optionen so realistisch wie möglich einschätzen zu können. Und ich kann aber gerade, wenn sich meine Vorausplanungen dann auf einen weiteren Zeitraum in der Zukunft beziehen, nicht alle Faktoren schon kennen. Das heißt, ich bin permanent gefordert, so rational wie möglich zu planen, Fehler so weitestgehend auszuschließen und am Ende einfach Glück haben, um mit meinen Plänen durchzukommen.
Aber was würde denn dann einen guten Feldherrn oder in dem Fall einen guten Strategen ausmachen? Welche Eigenschaften vereint der in sich?
Einen guten Strategen macht aus, und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, dass er mit kühler Rationalität vorgeht. Also, dass er sich im Grunde nicht leiten lässt von Gefühlsanregungen, von Aufwallungen auch in einer Gesellschaft. Dass er sich nicht von Sentimentalitäten leiten lässt. Dass er sich nicht von historisch begründeten Wünschen leiten lässt. Also das muss alles ausscheiden. Der beste Stratege ist der, der in der Lage ist, nur auf so stichhaltig wie möglich zählbare Argumente zurückzugreifen. Wie groß ist meine militärische Macht tatsächlich? Welches wirtschaftliche Potenzial habe ich? Welcher Vernetzungsgrad steht mir zur Verfügung? Und wie sind andere vernetzt? Sind meine Freunde stärker als die anderen? Wie motiviert ist meine eigene Bevölkerung zu irgendetwas? Das heißt also, strategisches Denken ist eine kühle Rationalität, die die Welt durch einen Blickwinkel sieht, oder durch einen Fokus betrachtet, wie sie eigentlich ist. Und das macht für mich die Faszination aus, sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass wir, gerade wir in unserer Gesellschaft, eigentlich fortwährend in unglaublichen Traumwelten leben.
Mhm. Also viel zu kurzfristig denken. Viel zu wenig rational denken.
Genau,
sondern immer am tagesaktuellen Emotionsproblem hängen bleiben.
Aber auch das sozusagen permanent das Sein mit dem Sollen verwechseln. Wir sind die Weltmeister darin, uns eine Welt zu ersinnen und zu erdenken, die es gar nicht gibt und die es auch gar nicht geben kann.
Hm. Wer ist wir in dem Fall?
Fast alle oder sehr viele, sagen wir so, sehr viele Akteure, die im öffentlichen Diskurs auftreten. Das heißt, wir verwechseln permanent das, was wir oder das, was bestimmte Leute sozusagen erstreben, ja, das setzen sie auch immer gleich mit dem, was sein soll, und entwickeln daraus ihre Handlungsoptionen. Und die sind dann immer gebunden auf diese oder fixiert auf diese gewollte Welt. Nicht auf die existierende, sondern auf die gewollte Welt.
Das heißt, wir haben jetzt beleuchtet, wo wir das Defizit an Strategie sehen. Wo würdest du denn die Profi-Strategen vermuten dieser Welt? An welchen Stellen, Orten, Schaltzentralen dürfen wir die vermuten?
Ja, ich glaube, wir dürfen sie klassisch da vermuten, wo sie immer schon waren. An den Stellen politisch-militärischer Planung, die tatsächlich mit weltweiten strategischen Fragen umgehen muss. Und das sind nicht immer nur Konflikt- und Gewaltthemen, sondern das sind natürlich auch wirtschaftliche Vernetzungsthemen und so weiter. Also Leute, die in Firmen, in bestimmten staatlichen Einrichtungen, natürlich Geheimdienst, natürlich militärischen Planungseinrichtungen, auch politischen, strategischen Planungseinrichtungen. Alle Leute, die an diesen Stellen arbeiten, sollten in der Lage sein, strategisch zu denken. Das heißt, sich also über den Augenblick zu erheben, über die häufig von Gefühlen und Wünschbarkeiten bestimmten Vorgehensweisen sich zu erheben, die Welt zu sehen, so zu sehen, wie sie ist, und daraus ihre Strategie zu entwickeln, die ja immer darauf zielt, den eigenen Vorteil zu mehren. Das ist sozusagen, glaube ich, auch eine der Erkenntnisse, die wir gerade jetzt ziehen in diesem Augenblick. Wer nicht in der Lage ist, seine eigenen Interessen zu sehen und die Interessen der anderen zu sehen und das ewige Spiel, könnte man sagen, das ewige gesellschaftliche, staatliche Spiel sozusagen des Aushandelns oder des Taktierens, um Interessen mitzuspielen, der wird nicht wahrgenommen. Und es ist ein Luxus, insofern war es ein Luxusgut tatsächlich, dass wir uns um unsere Gefühlswelten kümmern konnten über lange Zeit und nicht darauf achten mussten, was eigentlich in der Welt passiert.
Mhm. Wer wären denn in deiner Einschätzung nach im Moment die strategischen Top-Player auf diesem Planeten? Ist es so offensichtlich, dass man sagt, auf jeden Fall China?
Ja.
Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, den hatten wir auch schon mal, warum ist dem so? Oder was können wir da vermuten?
Ich bin kein Experte für chinesische Geschichte und damit hat es aber mit Sicherheit zu tun. Man könnte sozusagen nahezu klischeehaft sozusagen ein paar Punkte zusammentragen, die da heißen, China hat eine wechselvolle Geschichte. Ja. Aus langen Phasen der Erniedrigung kann man A, die Motivation und B, den Willen zur Aneignung von strategischen Fähigkeiten gewinnen, mit der Absicht, das darf uns nie wieder passieren.
Ja.
Das heißt, alle Staaten auf dieser Welt, die sozusagen also Fremdbestimmung, die Besetzungsphasen, Ausplünderungsphasen durch andere hinter sich haben, haben häufig Leute, die sich das strategische Denken als ein ganz besonderes Gut bewahrt haben und es nutzen. Das trifft auch auf andere Staaten zu, Israel zum Beispiel. Ja? Also es darf uns nie wieder passieren, in eine völlig hilflose Situation zu geraten.
Ja, und wahrscheinlich schon auch spielt das politische System Chinas natürlich wahrscheinlich schon eine relativ große Rolle, weil die in längeren, also jetzt ganz unabhängig von autoritäres Regime oder nicht, denken die politisch gesehen wohl in sehr viel längeren Abschnitten, als wir das so klassischerweise tun. Und das dürfte wahrscheinlich, wenn man in Jahrzehnten oder mehreren Jahrzehnten plant und denkt, global gewisse Vorteile bringen, würde ich vermuten.
Wir haben über die Schwäche unseres politischen Systems auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Das zählt mit Sicherheit dazu. Wir haben eine politische Organisationsform, die sich sehr an den kurzfristigen, manchmal sind es nahezu kleinkindhafte Wünsche von größeren Gruppen in der Gesellschaft orientieren, die man mit Geld oder anderen Maßnahmen, aber häufig läuft es sozusagen auf Geld hinaus, irgendwie befriedigen kann. Ja. Also die Leute wollen mehr Zahlungen fürs Kindergeld, sie wollen mehr Unterstützung für den Kindergarten, sie wollen mehr und so weiter und so weiter. Ja, wir haben uns sehr stark an solchen im Grunde Einzelthemen, Sachthemen, die keinerlei längeren Zeitbezug haben, orientiert und das hat dazu geführt, dass wir eine politische Kultur entwickelt haben, unter anderem das. Es gibt auch ein paar strukturelle Ursachen, Wahlperioden zum Beispiel, ja, überhaupt die Abfolge von Wahlen in Deutschland mit permanenten Wahlvorgängen in den Ländern und im Bund und so weiter. Das ist ja auch schon vielfach diskutiert worden. Aber das hat jedenfalls dazu geführt, dass wir kaum strategisch denken. Es kommt ein zweiter Punkt dazu. Die beiden deutschen Staaten, ich gehe ein bisschen weiter zurück, waren ja sozusagen fest eingebunden in bestimmte Bündnissysteme mit Vormächten. Also die DDR über viele Jahrzehnte sozusagen der Erfüllungsgehilfe der Sowjetunion. Umgekehrt die Bundesrepublik Deutschland eingebunden ins westliche Bündnis. Und die großen Vormächte haben natürlich diese strategischen Aufgaben übernommen. Die hatten auch gar kein Interesse daran, dass ihre Bündnispartner eigenständige strategische Ideen haben. Das hätte ja nur gestört. Und das hat auch dazu geführt, dass wir so eine auf uns selbst bezogene, sehr, sehr egoistische, sehr abgekapselte, sehr emotional bestimmte Gesellschaft geworden sind, die kaum, erstaunlicherweise tatsächlich jetzt auch in dieser Situation gut zu sehen, kaum in der Lage ist, überhaupt den Kopf zu heben und wahrzunehmen, dass wir in einer wahrscheinlich welthistorisch bedeutsamen Situation sind. So wie sich Bündnissysteme vor dem Ersten Weltkrieg bildeten, umbildeten und daraus zugespitzte weltpolitische Lagen entstanden. So wie aus Revolutionen sich mitunter sozusagen die Veränderung, die komplette Veränderung einer Welt ergeben hat. So, glaube ich, sind wir jetzt auch vor einer bestimmten Situation. Und wenn man hier durch die Straßen läuft, dann sieht man nur Leute, die ihren kleinen privaten Dingen nachgehen und die also wie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein biedermeierliches Leben führen wollen.
Neo-biedermeierliches
Leben führen wollen. Und man weiß manchmal gar nicht zu entscheiden, ist das die bewusste Reaktion auf das, was da draußen passiert? Im Sinne von, ach, das ist alles so furchtbar und das macht mir Angst und ich verstehe es auch nicht. Und deswegen flüchte ich in meinen kleinen Kleinen. Oder, und das würde ich als noch viel schlimmer empfinden, und ich vermute, damit hat es auch zu tun, es ist die komplette Unfähigkeit, die Welt außerhalb meiner kleinen Dinge überhaupt in irgendeiner Weise wahrzunehmen.
Ja, das halte ich für beide Thesen für valide. Da würde ich dann natürlich wieder nachfragen, aber was soll der auch tun, der kleine Bürger auf der Straße? Er wird eh nicht gefragt am Ende. Soll er irgendwie ein Schild durch die Straßen tragen und sagen, Weltfrieden jetzt oder strategische Aufrüstung jetzt oder was auch immer? Also was wäre die Antwort des kleinen Bürgers auf der Straße auf die sich umbauenden strategischen globalen Situationen? Und das ist der zweite Punkt. Ich bin natürlich immer auch eher so der Typ, der sagt, ja, irgendwie tun wir jetzt gerade so, als ob sich ganz viele Dinge verändern würden. Aber eigentlich ist doch alles wie immer. Großmächte teilen sich in Machtblöcken die Welt nach ihren Möglichkeiten auf. Und da gibt es immer wieder Verschiebungen. Alle paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder was auch immer. Und dann werden die Machtblöcke ein bisschen neu angeordnet oder verteilen sich auch mal radikal anders. Aber am Ende ist es doch immer so, immer auch schon gewesen, so wie wir Bayern sagen, der Ober sticht dann unter. Mhm. Und das ist die Konstante und der Rest ist Makulatur.
An dem Punkt der Makulatur, glaube ich, kann man gut anknüpfen, weil das natürlich richtig ist. Man lebt, und das meine ich ja eben auch, man lebt immer in bestimmten Erzählungen. Das ist ja eine unserer Spezialitäten übrigens.
Ja.
Erzählungen zu sehen, sie zu analysieren, sie verstehbar zu machen.
Sie macht uns ja, die Erzählung macht ja die Menschheit erstmal aus.
Genau, Gesellschaftserzählungen sind das, was uns wesentlich bestimmen. Deswegen hast du natürlich auf der einen Seite recht, das Spiel ist gar nicht neu. Auf der anderen Seite bedroht es unsere vermeintlich so stabile Erzählung.
Ja.
Und du weißt, wie verwirrt oder auch wie wütend Menschen darauf reagieren können, wenn ihre Geschichten nicht mehr stimmen. Und ich glaube, also so, und darin liegt tatsächlich eine größere Herausforderung, weil wir ja auch wissen, inzwischen, zum Beispiel, ja, haben wir uns auch jetzt stärker damit beschäftigt, Stichwort Reaktanzforschung, die Annahme, dass zum Beispiel Revolutionen oder Aufstände oder so immer nur dadurch entstehen, dass es bestimmte sozialökonomische Umstände gibt, also dass Leute arm sind, dass sie hungern, dass sie unter enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten leben.
Wichtige Faktoren.
Und nicht mehr ein- und aus können. Wichtige Faktoren, aber
am Ende braucht es noch eine Geschichte.
Am Ende braucht es noch eine Geschichte. Also das heißt, nicht immer nur die wirtschaftlichen Umstände treiben Leute auf die Straße und motivieren sie, eine Revolution zu veranstalten oder irgendetwas anderes, einen politischen Umschwung zu fordern, sondern es kann mitunter auch völlig ohne diese sozialökonomischen Faktoren funktionieren. Das ist ja gerade der Witz sozusagen der Reaktanzforschung, die darauf hinweist, also sobald das, was Leute als ihren eigenen Denkfreiraum oder überhaupt als ihren eigenen Denkraum gewohnt waren zu betrachten, bedroht ist,
ja,
fangen sie an, Widerstand zu leisten.
Ja, und der Widerstand wird natürlich deutlicher, je geringer das Niveau an derzeitiger, nennen Sie es mal, Lebensqualität ist, sagt John, Revolutionen sind häufig an Brotpreisentwicklungen gekoppelt.
Ja, genau.
Als auslösendes Argument.
Ja, genau. Ja, Brotpreis und Revolution, das ist ein alter Faktor.
Ja, aber es gibt so eine gewisse Korrelation, wenn man drauf schaut.
Ja, und wir haben trotzdem sozusagen auch wahrscheinlich erhebliche, zumindest Motivation zu einschneidender gesellschaftlicher Veränderung von großen Menschengruppen, wenn ihre wenn ihre Geschichten sozusagen nicht mehr stimmen. Ja. Wir haben sozusagen ja, die 68er oder sowas. Ja. Also man könnte das alles in dieser Perspektive sehen, denn 1968 ist keine große gesellschaftliche, wirtschaftliche Krise.
Ja.
Wo man sagen könnte, die hungern alle, deswegen gehen sie auf die Straße. Nein.
War ja auch keine Revolution.
Es ist eine Kollision sozusagen unterschiedlicher Bilder, die man sich von der Welt gemacht hat. Genau.
Ja. Also nochmal zurück zur Geschichte. Welche Geschichte gab es bis jetzt und was an dieser Geschichte bröckelt gerade? Oder ist nicht mehr glaubwürdig oder überzeugt die Leute nicht mehr?
Naja, also ich glaube, also was uns betrifft, ist es sozusagen, das sind die Geschichten, die sich nach 1990 sozusagen verfestigt haben. Die Verfestigung sieht man übrigens an vielen Stellen. Zum Beispiel, wenn man sich Schulbücher ansieht. Ja? Welche Geschichte ist denn, welche deutsche Geschichte ist denn nach 1990 erzählt worden? Oder wird denn da erzählt?
Ja.
Da muss ich ja mal deutlich machen, das sind 35, demnächst dann fast 40 Jahre, die in unseren Schulbüchern gar nicht auftauchen,
ja.
Weil wir gar nicht wissen oder weil Historiker häufig gar nicht wissen, was sie da eigentlich schreiben sollen. Ja. Weil wir ja in dieser Geschichte leben, dass die Geschichte zu Ende ist.
Ja, wir haben gewonnen und fertig aus.
Ja. Das heißt, was also bröckelt, ist sozusagen die eigentlich total irrsinnige Geschichte vom Stillstand der Welt, dass alles immer so bleiben wird. Ich frage mich heute noch, wie Historiker oder auch also große Teile der intellektuellen Trägerschicht der westlichen Gesellschaft auf den Gedanken kommen konnten, dass man das verbreitet und vielleicht sogar noch selber glaubt. Das ist so ahistorisch, das ist so...
Ja. Aber zwischenzeitlich sah es so schön aus.
Ja.
Also ein System hat für immer gewonnen, weil wenn es nur noch eins übrig ist, bis auf so kleine Ausreißer, dann hat es gewonnen und dann kann gar nichts mehr anderes kommen.
Nein.
War das nicht so?
Ja, in der Überzeugung der Leute schon. Ich habe das bessere System.
Aber das ist die Story, oder?
Das ist die Story. Ich habe das bessere System.
Die westliche, demokratische, kapitalistische Gesellschaft hat gewonnen.
Ja.
Und die bringt jetzt Frieden und Wohlstand auf der ganzen Welt für immer.
Für immer.
Und das war so ein bisschen die Story, oder?
Das war die Story. Ja, genau. Es ist ja immer mit dieser Befreiungsgeschichte verbunden. Also deinen wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten gehen die, oder korrespondieren zumindest, die Möglichkeiten zu individuellen Rechten, zur Partizipation an gesellschaftlichen Verhältnissen und so weiter. Also die Ausbreitung des Demokratie- und Freiheitsraums auf der Welt ist eng verbunden mit dem Ansteigen wirtschaftlicher Möglichkeiten für alle. Das ist sozusagen die Geschichte, die erzählt wurde. Und jetzt kann man natürlich an der Stelle auch wieder sagen, das, was du schon vorhin gesagt hast. Dahinter steckt, also gerade wenn man an die wirtschaftliche Globalisierung denkt, nichts anderes als die Ausbreitung kapitalistischer Prinzipien auf alle Teile der Welt und die Radikalisierung dieser Prinzipien.
Ja, ja.
Und dann geht es um das, worum es immer gegangen ist. Es geht um den Zugriff auf Ressourcen.
Ja.
Es geht um die Beherrschung von Märkten. Es geht um die Bestimmung von Welthandel und den all diese Zugriffsabsichten absichernden rechtlichen Regelsysteme.
Soweit so alles gleich?
Soweit so alles gleich.
Was ist der Unterschied? Der Unterschied zu früheren Epochen, wo auch genauso gehandelt wurde, der Römer hat genauso gedacht, ist natürlich die globale Vernetzung, die Digitalisierung und die damit verbundenen Phänomene von Geschwindigkeit und Skalierung. Da würde ich sagen, das ist jetzt neu.
Der technische Fortschritt hat eine Weltgesellschaft geschaffen, die die Ungerechtigkeiten, die moralischen Zweifelhaftigkeiten, um das mal vorsichtig zu sagen, sofort allen transparent machen.
Ja.
Das ist ein wesentlicher Unterschied. Was Leute in Europa denken, war Chinesen im 19. Jahrhundert weitgehend unklar und umgekehrt.
Und egal.
Ja, und egal. Hatte für sie keine Bedeutung. Aber heute sieht natürlich jeder Chinese die Begründungen westlicher Staaten für ihr globales Agieren. Und damit stellen sich die Fragen viel schneller und viel drängender. weil Millionen Menschen, wahrscheinlich Milliarden Menschen, sofort über Social Media und alle anderen Kanäle, die es so gibt, sich ein Bild davon machen können, was da eigentlich gespielt wird irgendwo.
Genau. Gut, in China ist es natürlich schon auch so, dass sie die Digitalsphären voneinander stark getrennt haben. Also die chinesische Digitalsphäre ist eine völlig andere als unsere Digitalsphäre. Da ist eine große Mauer dazwischen. In dem Fall. Dennoch haben wir natürlich andere Beschleunigungswirkungen auf solche Umbrüche von Geschichten, wie wir sie früher kannten, weil ein medial ein ganz anderer Zugriff auf viel größere Bevölkerungsschichten möglich ist. Hört man eigentlich, vielleicht hört man das im Podcast, hier fliegen ständig Militärhubschrauber.
Schon den ganzen Tag, ja.
Den ganzen Tag schon. Wir haben uns sagen lassen, Bundeswehrhubschrauber US-amerikanischer Herkunft.
Obwohl sie einen gar nicht amerikanischen Namen haben.
Ja.
Ich habe ihn auch schon wieder vergessen, aber es ist.
Ich habe ihn auch vergessen. Ja, aber wir hätten ja schon wieder neue US-amerikanische Militärhubschrauber bestellt, wurde uns heute erzählt.
So, und jetzt ist die Frage, was tun wir damit?
Was machen wir jetzt mit dem amerikanischen Militärhubschrauber?
Siehst du das eigentlich genauso? Also braucht man strategisches Denken oder sagst du, naja, das ist eben so ein bisschen angedeutet, weil die meisten Leute sowieso nichts an den Dingen der Welt ändern können. Muss man sich ohnehin in sein Schicksal fügen? Das ist ja eher so eine defensive Position. Und muss abwarten, was kommt. Und muss dann mit dem umgehen, was kommt.
Naja, wir haben uns ja zu Großgesellschaften zusammengetan oder wurden zusammengetan in den Nationalstaaten und in denen wählen wir eine politische Elite, die sich in unserem Namen um solche Dinge kümmern soll. Anders ist ja gar nicht möglich oder denkbar sozusagen. Und an der Stelle hätte ich natürlich dann schon Fragen ans Führungspersonal. Warum Strategie jetzt nicht nur, wenn man jetzt auf so außenpolitische Dinge schaut, sondern auch, wenn man nach innen schaut, weil alle Themen, die wir bearbeiten, wir sind normalerweise in den Themen Digitalisierung und Bildung zum Beispiel stark involviert. Und egal, in welche Ecke man dann schaut, würde man alles finden, außer eine sinnvoll abgestimmte, nach außen geplante Gesamtstrategie eines Themas. Sondern egal, in welche Ecken wir schauen und wo wir unterwegs sind, mit Leuten, wo wir uns unterhalten, findet man in unserer Gesellschaft derzeit häufig sehr kurzfristige Geschichten und Planungen, sehr wenig abgestimmte Pläne, sehr tagespolitisch orientierte Herangehensweisen, aber eine Gesamtstrategie, die man jetzt nicht nur nach außen bräuchte, sondern auch nach innen, ist ja stark zu vermissen.
Und ist das gut oder schlecht oder anders? Ist das in Ordnung oder ist das an irgendeiner Stelle auch gefährlich?
Ich halte das für brandgefährlich tatsächlich, weil und diese Art von Denken dazu bringt, dass die Zeit und die Entwicklung an uns vorbeiläuft, und zwar uneinholbar an uns vorbeiläuft, weil wir da nicht mehr hinterherkommen werden, ab einem gewissen Punkt. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung, relativ neue Entwicklung. Ich glaube, dass das früher weiter verbreitet war, dieses Art gesamtstrategische Denken. Und erschwerend kommt natürlich hinzu, dass Veränderungen potenziell in dieser Art, was wir gerade hatten, von vernetzten und digitalen Welt, deutlich schneller vonstatten gehen. Das heißt, je weniger ich dazu in der Lage bin, strategisch zu handeln und zu planen, desto schneller komme ich ins Hintertreffen. Und desto uneinholbarer komme ich ins Hintertreffen. Das heißt, jede strategische Fehlentscheidung oder in unserem Fall gerne häufig Nichtentscheidung oder strategische Ignoranz wird den Aufholvorsprung vergrößern. Das heißt, die Strecke zu einem Fortschrittsanschluss wird immer länger und immer hässlicher. Das heißt, das Plädoyer wäre natürlich schon irgendwie zu sagen, lass uns Dinge wieder langfristiger und auch strategischer, weil rationaler planen, transparent kommunizieren und am Ende dann auch durchführen.
Jetzt stelle ich dir eine längere Frage.
Oh mein Gott.
Mit zwei Aspekten.
Oh, lange
Frage. Das eine ist, ich versuche es nochmal sozusagen.
Die Historikerkrankheit. Ich stelle eine Frage, die ist so lang, dass sie eigentlich eine eigene Publikation ist.
Dass sie eine eigene Publikation ist. Ich versuche es kürzer zu machen. Zum einen, es könnte ja sein, dass der Rückzug von den großen Dingen des Weltenlaufs durchaus die bessere Strategie ist.
Für die Privat- und Einzelperson?
Ja, aber auch vielleicht für eine größere Gruppe überhaupt oder für eine Gesellschaft überhaupt.
Ja.
Machen wir darauf aufmerksam, dass es Marc Aurel war und er hatte tatsächlich politische Verantwortung, den wir heute für seinen Rückzug, für das Epikureische, also den Garten der Epikureer sozusagen feiern. Mhm. Also man geht in seinen eigenen Garten zurück. Man pflegt seine Welt. Mhm. Man kümmert sich um seine moralischen und ästhetischen Fähigkeiten. Mhm. Und das ist ja keine spleenige Außenseiterposition. Dasselbe sieht man bei zum Beispiel mal einen großen Sprung bei den großen Denkern, den Aufklärungsdenkern des 18. Jahrhunderts. Immer wenn sie in Kleinstaaten sozusagen agierten, dann dachten sie genau so. Es gibt Züge bei Goethe, die das immer wieder nahelegen, dass man sich von den großen Weltläufen doch bitte entfernt halten sollte. Weil man da nicht, je kleiner man wird, ohnehin nicht mithalten kann und sich damit in hohe Gefahr begibt. Ja, wenn man das versucht und seine Möglichkeiten dabei überschätzt und dann sagt, dann ist es besser, wenn ich sozusagen abwarte, was kommt. Mhm. Und dann soll halt, dann sollen die Preußen und die Habsburger halt Kriege führen. Dann warte ich das Kommen Napoleons ab.
Wir hoffen, dass es nicht bei uns stattfindet.
Aber ich kann das sowieso nicht ändern.
Ja.
Also muss ich dann die Dinge so nehmen, wie sie sind. Also ist das, also da ist ja viel dran.
Absolut.
Weil auf der anderen Seite heißt ja diese sozusagen das Beklagen der eigenen strategischen Unfähigkeit impliziert ja immer die Forderung, das zu verändern, also selbst auch strategiefähig zu werden und damit das Spiel mitspielen zu können, zumindest theoretisch. Und ich finde das gar nicht so ausgemacht, ob das eine oder das andere tatsächlich der bessere Weg ist. Also das wäre die Frage. Siehst du das?
Ja. Persönlich finde ich das das initiale und vielleicht auch dauerhafte Nicht-Einmischen in diese Fragen, die Abkehr von den großen Machtblöcken, die Rückkehr in kleinere, deutlich nach außen deutlich weniger strategisch denkende Einheiten, das Abwarten, den eigenen Laden nach innen strukturell gut aufbauen und schauen, was dann passiert. Natürlich sehr, sehr, sehr viel sympathischer als die große Welt der sich bekriegenden Machtblöcke. Problem ist natürlich, egal wo wir historisch schauen, es gibt halt immer große, expansive Machtblöcke, die sagen, schau mal da hinten, die sind, sage ich jetzt mal, strategisch nach außen eher nicht so aufgestellt, da hätte ich jetzt mal Bock drauf. So aus wirtschaftlichen, strategischen, rohstofftechnischen, was auch immer, Gründen. Und die Abwägung zwischen diesen Polen ist natürlich super, super schwierig. Trotzdem würde ich, wie so häufig an anderen Stellen, auch dafür plädieren, sich als Privatperson nicht von diesem ganzen Weltgeschehen in den Wahnsinn treiben zu lassen. Wir hatten mal die Diskussion, wo du gesagt hast, hast du eigentlich Angst vor dem Atomkrieg? Habe ich gesagt, nee. Weißt du, warum nicht? Weil mich keiner fragt vorher. Der passiert, egal was ich hier tue oder nicht tue, passiert er oder passiert er nicht. Und darum habe ich keinen Einfluss drauf. Und wenn ich keinen Hebel auf ein Thema habe, dann ignoriere ich das komplett weg.
Ein für manche jüngere Zuhörer vielleicht neues Thema.
Der Atomkrieg.
Der Atomkrieg, ja.
Boah, der kommt schon wieder als Thema.
Für mich eher ein altes Thema, sozusagen, ja. Als jemand, der in den 80er Jahren groß geworden ist. Da war das natürlich schon mal ein ganz, ganz großes Thema. Und daraus zieht man ja auch Lehren.
Ja? Ja, das ist also, ja das Schöne, das finde ich ja so spannend. Das hatten wir auch schon mal als Thema, dass Leute sagen, ja, so verrückt und schlimm und schrecklich und angstvoll und total wahnsinnig wie auf der Welt, wie jetzt war es nie.
Ja.
Und ich sage, oh nee, in den 80er und 70er Jahren hat die ganze Welt gedacht, jeden Tag kann es zu Ende sein. In einer gigantischen Apokalypse. Die Umfragen damals haben die Leute gesagt so, boah, ich habe so viel Angst, dass ständig die ganze Zeit alles, Waffen, Raketen, interkontinental, der Doppelpräventiv und Quadruppelschlag. Wahrscheinlich passiert am Morgen. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen.
Und wenn es heute eine erregte Debatte über die Gen Z gibt, die sich zu wenig für die Dinge interessiert, angeblich, dann darf man daran erinnern, dass es diese Vorwürfe an eine Null-Bock-Generation und die No-Future-Generation schon in den 80, 70 und 80er Jahren gegeben
hat.
Und das war häufig eben auch eine Reaktion sozusagen auf diese für einen einzelnen ja kaum zu ertragenden also Bedrohungsszenarien, die da öffentlich aufgemacht wurden. Aber ich finde, das ist jetzt ein spannender Punkt, wo man sagen kann, wenn du in der Lage bist, das zu denken, dich auf diese kühle Rationalität zurückzuziehen, dann gibst du dir damit auch eine große Chance zur Entlastung. Ja. Du nimmst diesen Druck von dir. Du nimmst dieses, ich bin dem ausgeliefert, ich verstehe es nicht, ich habe riesige Ängste wegen all dem. Das kann man wirksam bekämpfen.
Ja, saubere historische Analyse.
Saubere macht, historische Analyse gelassen. Und die Fähigkeit, vielleicht nur 2, 3, 4 Punkte sozusagen zusammenzuziehen, die, wo das eine das andere auslöst oder wo es dann eben bestimmte Wirkungen irgendwo gibt. Wenn man das kann, dann führt man auch ein viel ausgeglicheneres Leben, ein viel ruhigeres Leben. Mhm. Also die historische Perspektive und die Fähigkeit zum strategischen Denken sind zwei Punkte. Ich glaube, also an sich stimme ich dir ja zu. Du hast vorhin gesagt, sozusagen, wenn man nicht strategisch denkt, dann kommt man auch sehr ins Hintertreffen.
Ja.
Gerade bei technischen Entwicklungen. Ja.
Ja, oder bei allen Entwicklungen.
Und ich glaube, da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Und so ähnlich kann man sozusagen mit einem weiteren historischen Blick ja auch argumentieren. Eines meiner zentralen Argumente wäre nämlich, ich kann mich dem nicht entziehen. Allein aus der Tatsache heraus, dass ich mich damit nicht beschäftigen möchte, folgt ja nicht, dass das Thema verschwindet.
Nee.
Und das ist eine wichtige historische Erkenntnis. Wir mögen die politischen Verhältnisse der Welt für gut oder für schlecht halten. Wir mögen die Gliederung sozusagen der Welt in Staaten und Nationen und Nationalgeschichten und Interessenlagen und militärischen Kräften, das mögen wir alles naserümpfend ablehnen.
Ja.
Aber davon verschwindet es ja nicht.
Nein, es ist immer noch da.
Es ist immer noch da. Und nun ist ja sozusagen, und das haben ja auch Forschungen, gerade neuere Forschungen auch immer wieder ergeben, wenn man das alles nicht beeinflussen möchte, dann passieren zur Not noch viel schlimmere Dinge, als wenn man zumindest den Versuch machen würde, sich einzumischen. Und das ist, glaube ich, auf so einer einzelgesellschaftlichen Ebene darstellbar. Ich würde nämlich an einem Punkt widersprechen.
Ja.
Aus der Erfahrung der 70er und 80er Jahre folgt für mich auch, wenn zumindest erhebliche Teile der Gesellschaft auf die Straße gehen und sagen, ich will diese Hochrüstung nicht mehr. Ich will diese Atomraketen nicht mehr. Dann kann diese Gesellschaft Wirkung erzielen bei politisch Handelnden. Das ist eindeutig so passiert. Also man mag das heute, das ist dann immer so ein bisschen auch manchmal nach hinten geschoben worden, aber die hunderttausenden Menschen im Bonner Hofgarten hatten Wirkung auf die Regierung in Bonn.
Ja.
Und die sich verselbstständigende Friedensbewegung in der DDR, die man versucht hat, staatlich irgendwie natürlich zu lenken und zu leiten, die hatte die hatte Wirkung auf die Gesellschaft oder auf die Politik.
Da würde ich sagen, ja, aber halt auch nur im Detail. Dann wurden halt ein paar Pershings weniger stationiert und dann wurde das hier und da, aber an den machtstrategischen Gesamtblöcken hat es erstmal genau gar nichts verändert und auch eine ostdeutsche Friedensbewegung hätte in einer anderen, davor gelagerten Zeit, in der der Machtblock auf der Höhe seiner Macht gewesen wäre, genau nichts erreicht. So.
Ja, das ist richtig. Das ist aber ist halt.
Nicht gesagt, Auslöser, sondern Symptom.
Ja, ja, ja. Ich will nur sagen, also die Alternative sozusagen der unbeteiligten Wiedermeiergesellschaft ist dann trotzdem keine, ja. Weil Wirkungen gibt es. Nicht jeder Einzelne kann jeden Tag die Welt aus den Angeln heben und kann für den generellen Umschwung sorgen. Auch nicht 10 oder 15 oder 100.000. Aber sie können es. Sie können durchaus Wirkungen erzielen.
Wirkungen, ja.
Absolut. Sie können Wirkungen erzielen. Da denkt man dann doch nach, da gibt es doch Debatten darüber, was man tut. Also man nehme mal sozusagen den Vergleich über die Stationierung von Raketen in den 80er Jahren und die nicht stattfindende Debatte über Stationierung von Raketen in unserer Gegenwart. Praktisch diskutiert die deutsche Öffentlichkeit, weder die deutsche Politik noch die deutsche Öffentlichkeit an irgendeiner Stelle dieses Vorhaben uns erneut Atomraketen stationieren zu wollen. Und dass das so glatt durchgeht, dass das dass sozusagen Militärplaner tun und lassen können, was sie wollen, das ist schon auch eine Folge dieses Nicht-Diskutierens in der Öffentlichkeit. Ja. Denn über den berühmten Doppelbeschluss ist ja jahrelang gestritten worden, viele Jahre lang gestritten worden.
Ja, da sind wir natürlich dann wieder bei einem Medienthema. Ich würde behaupten, die meisten Leute wissen es entweder nicht oder es sind so wenig präsent, dass sie es überhaupt nicht benennen könnten, diese Tatsache. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist es so, dass Leute die grundlegend strategischen Fragen nicht präsent haben? Und da müsste man dann wieder gucken, wo sie diese Informationen herhaben könnten und wo sie sie nicht herhaben, beziehungsweise welche Themen an den Stellen, wo sie Themen bekommen, da gespielt werden. Und dann müsste man sich wieder die Frage stellen, wie viel Absicht steckt in der Newsgrütze, die einem so vorgesetzt wird. Sitzen da clevere Strategen und haben eine Medienlandschaft in den letzten Jahrzehnten sich so zurechtgelegt, dass sie als willfähriges Mittel ihrer Interessen jederzeit ausgepackt werden können über Mechanismen, die viel subtiler sind, als irgendwo anzurufen und zu sagen, wir machen ab jetzt Folgendes. Folgende Schlagzeile ist heute zu schreiben. An sowas glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, wenn dann, viel umfassender und viel subtiler und viel cleverer aufgebaut ist.
Also, dass Politik und Medien eng miteinander verbunden sind, das ist ja auch nichts Neues.
Nö, natürlich.
Und dass es natürlich gerade bei uns auch eine wirtschaftliche Komponente dabei gibt. Es gibt keinen sozusagen nur von seinen Machern und den Lesern bestimmtes Medium. Dahinter stecken häufig Firmen mit sehr viel Geld und natürlich auch mit sehr viel Interessen, die sich dann mit ihrem Medienengagement verbinden.
Ja, noch viel interessanter ist natürlich die Tatsache, dass die klassischen Medienhäuser ja heute im Vergleich gar keine Rolle mehr spielen, sondern die neuen Medienkonzerne Plattformen sind, global agierende Plattformen, die sozusagen das ausspielen, was ausgespielt werden soll. Und das eben, also völlig bekannt ist, dass Algorithmen steuern, was Thema ist. Und Algorithmen kann ich einstellen, so wie ich sie möchte, wenn ich der Besitzer der Plattform bin.
Wenn man also sagt, es wäre sinnvoll, wir würden ein bisschen mehr strategisches Denken bekommen in Deutschland.
Ja. Oder Europa.
Und damit auch an vielen Stellen Dinge nachholen, die in anderen Ländern immer präsent waren.
Ja.
Wahrscheinlich ist Deutschland das Land, das noch, also unter den entwickelten Ländern, das am wenigsten in der Lage war oder ist in der Gegenwart, strategisch zu denken. Und das ist anders als eben in der, sage ich mal, politischen Kultur der Vereinigten Staaten oder anderer Länder. Ne?
Genau.
Wie müsste man das dann eigentlich machen? Also wie könnte man das initiieren?
Ja, wie man es initiieren kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber sich solche Fragen zu stellen. Also was sind die zentralen Schaltstellen für Strategie? Ich bräuchte wahrscheinlich Zugriff auf oder ich müsste der Betreiber einer künstlichen Intelligenz sein. Ich bräuchte wahrscheinlich Plattformen, die ich nach den Regeln, die ich für diesen Kulturkreis, dieses Land, diesen Kontinent für richtig halte, betreibe. Ich müsste andere Leute in ihren Anstrebungen, solche Dinge nach ihren Regeln zu betreiben, deutlich beschneiden. Wenn ich eine echte politische Kultur und eine echte, wo ich immer sage, die freiheitlichen, demokratischen Werte der Europäischen Union, die müsste ich dann halt auch mal konkret in einen Lebensalltag mal etablieren. An den zentralen strategischen Punkten. Wäre jetzt mal so ein kleiner Hinweis.
Ja, vielleicht geht es auch damit, dass man sozusagen an diesen konkreten Beispielen, vielleicht auch historisch angelegten Beispielen, deutlich macht, dass es nicht nützt, sich wegzudrehen und es ignorieren zu wollen.
Ja.
Es gibt ja diese wunderbare Untersuchung des amerikanischen Politikwissenschaftlers Graham Allison, der 16 entscheidende, sozusagen weltpolitisch entscheidende Wechselsituationen untersucht hat.
Mhm.
Und feststellt, dass 12 von diesen am Ende durch Kriege entschieden wurden.
Da stellt sich die Frage, was waren die anderen 4?
Genau. Es gibt ja auch bei uns sozusagen Intellektuelle, die auf die Wichtigkeit dieses Themas hinweisen. Ich weiß nicht, wie intensiv Leute in der Lage sind, dann, keine Ahnung, historisch-politische Überlegungen von Leuten wie Herfried Münkler zu lesen. Aber die, zum Beispiel eine schöne Geschichte, die er ja erzählt, ist die vom attischen Seebund sozusagen mit diesem strategischen Problem auf dem Gipfel der Macht Athens. Was tue ich? Bin ich gezwungen, um der Machterhaltung willen, weil ich den anderen meine Macht permanent präsentieren muss, weiter expansiv zu agieren und eine riesige Flotte auszurüsten und sie zur Eroberung von Sizilien durchs Mittelmeer zu schicken? Sollte ich das tun? Oder sollte ich eben nichts tun? Sollte ich abwarten? Sollte ich eine Rückzugsposition einnehmen und sollte ich eher defensiv agieren, damit ich mich dem Risiko des Scheiterns nicht aussetzen muss? Wir wissen, wie diese Geschichte verlaufen ist. Das ist eine der markantesten Geschichten, die man so haben kann. Also Athen rüstet eine riesige Flotte aus.
Ja.
Hunderte von Galeeren fahren nach Sizilien und dieser Feldzug scheitert oder brennt sich fest sozusagen im ersten Anlauf und wird nochmal mit Nachdruck fortgesetzt und endet dann in einer vollständigen Katastrophe und gibt damit sozusagen das Signal, dass der Große nicht mehr der Große ist und dass jetzt die Zeit gekommen ist, sozusagen an den Verhältnissen was zu ändern. Und jetzt kann man solche Phänomene immer wieder finden. Das ist sozusagen das Deutschland-Großbritannien-Problem vor 1914. Das ist die Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan vor 1941.
Das ist überall.
Das ist das Sowjetunion-USA-Problem. So, also diese Themen kommen ja unweigerlich. Wenn man die Realität akzeptiert, dass wir in Staaten leben, die größer oder kleiner sind, die mächtiger sind oder unmächtiger sind,
ja,
die mehr Militär haben oder weniger Militär haben, das in der Tat kann ich ad hoc heute hier nicht ändern.
Ja.
Also lebe ich in einem solchen Land und bin sozusagen den Folgen ausgesetzt, die die politische Führungsschicht dieses Landes sozusagen initiiert. Und schon deshalb ist sozusagen das Wegdrehen keine Option. Man erinnert sich daran, dass wir ja gerade in der Gegenwart so eine Diskussion darüber haben, ob man die älteren, ja, auch diplomatischen oder politischen Lösungsansätze und überhaupt Denkweisen und Vorgehensweisen aufgreifen sollte in der Gegenwart. Also es gibt dieses, ja, es gibt diese, zum Beispiel diese Bismarck-Diskussion, ja. Also natürlich ein Antidemokrat reinsten Wassers. Natürlich jemand, der nicht in unsere politische Traditionslinie passt, der dann versucht hat, in seinen späteren Jahren auf der Grundlage der politischen Gegebenheiten sozusagen Politik zu machen. Ausgleich der Mächte, Politik und so weiter. So. Das kann man alles abweisen mit dem Argument, dass es sich dabei um alte Zeiten handelt, den Imperialismus des 19. Jahrhunderts, das ständige Gerangel von militärisch aufgeblasenen Mächten. Und wir wissen alle, wohin es das geführt hat, in diese Kriege, die großen Kriege, die dann gefolgt sind. Die Frage ist nur, kann ich ignorieren, dass ich heute auch wieder in einer solchen Welt lebe, wo zum Teil ja die gleichen imperialistischen Akteure am Start sind und ihre Spiele spielen? Und kann ich denen begegnen mit sozusagen Blumen, mit Verweigerung, mit ich ziehe mich in meinen Garten zurück?
Und man könnte dem mit cleveren Nischenentscheidungen begegnen. Und da würde ich sozusagen auf unseren letzten Punkt überleiten. Nämlich, wir beziehen ja am Ende dieses Podcasts, der Meta-Couch, immer das Thema auf unseren eigenen Laden und unser eigenes Handeln und Denken, unsere geliebten kleinen digitalen Lernwelten. Und da sind wir ja ein kleiner Digitalladen im Meer auch sehr, sehr großer Player. Die global unterwegs sind, die national unterwegs sind, etc. Und das sagen wir ja schon seit längerem. Als strategisches Ziel, finde die Nische, weil in der Nische ist die Gestaltungsmöglichkeit, in der Nische ist es schön. In der Nische kannst du eine Spezialisierung erreichen, die dich auch in dem großen Becken sinnvoll aufstellt für das, was du möchtest. Und somit könnte man auch das vorher rückbeziehen auf, wie kann ich als Land agieren? Und da hätte ich immer gesagt, wieso nicht Deutschland aufstellen als einerseits den Technologieplayer und auf der anderen Seite den Weltdiplomaten? Das, was heute Länder wie Katar oder Saudi-Arabien einnehmen, sagen, auf Grundlage unserer Geschichte sind wir die, die zwischen den Blöcken verhandeln und die dadurch auch eine Rolle in einem Weltgefüge finden, der mit wirtschaftlich friedlichem Handeln ein gutes Beispiel gibt, wie man gut miteinander auskommt. Das wäre sozusagen wieder die Rückwendung zum großen Thema. Unser kleines Thema ist, wir finden unsere Nischen, in denen wir gut sind, in denen wir auch sehr, sehr friedlich agieren können. Also wir haben, würde ich sagen, mit keinem Konkurrenten in dieser Republik irgendeine Art von Konflikt, Beef, irgendwas. Weil in der Nische all das möglich ist, sich die Welt so zu gestalten, dass man sie strategisch sinnvoll aufstellt und damit aber auch zu einem Guten für die Beteiligten wenden kann. Also die Gestaltung des einem anvertrauten Nahbereichs nach Maximen, in dem Fall wieder Strategien, die man persönlich für sinnvoll erachtet. Und dadurch nach außen eine Wirkmacht, eine Strahlkraft möglicherweise zu entfalten, die für andere auch wieder attraktiv ist.
Das finde ich so wunderbar, dass ich das zuspitzen muss. Also in diesem Garten des Rückzugs steckt durchaus auch Macht.
Ja, ja.
Alles, was du gerade sagst und der Tonfall, in dem du das sagst, der zeigt ja, sobald man anfängt, ein bisschen mehr nachzudenken, wird man souveräner. Das verändert die persönlichen Positionen. Ja? Ein Selbstwertgefühl wird dadurch anders.
Ja.
Auch wenn meine objektiven Optionen sich gar nicht groß ändern. Und schon da steckt eine Menge Potenzial drin, eine Menge Motivation, im Grunde glaube ich auch eine Menge Macht drin.
Ja, weil es attraktiv für viele ist.
Und das ist wichtig und das zeigt, dass dieser Rückzugsort nicht das sozusagen biedermeierliche Nichts sein muss, in dem nichts passiert, sondern dieser Ort ist der Ort, an dem wir die Verhältnisse tatsächlich neu denken und von dem aus wir rausgehen in die Welt, um Dinge anders zu machen. Und da fallen mir noch ein paar Dinge ein, die sozusagen uns selber betreffen. Weil du hast ja völlig recht. Und wenn man das zuspitzt, heißt das ja, wir agieren in einem Umfeld viel größerer, viel mächtiger Akteure, die viel mehr Geld haben, die viel mehr Marktdurchdringung haben, die viel mehr Einfluss haben, die viel mehr können und so weiter.
Außenpolitik ist was für Profis.
Außenpolitik ist was für Profis. Das ist ja bei uns auch so. In unserer kleinen digitalen Bildungswelt, also agieren wir in einem Umfeld, wo es viele große andere Akteure gibt, so, die, man sagt so schön, von der Papierform her eigentlich uns überlegen sein müssten. Mhm. Und alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, haben wir immer wieder intensiv durchdacht und daraus eine strategische Position entwickelt, die es uns erlaubt, als kleines Unternehmen, als sehr agiles Unternehmen, als sehr auf Innovation ausgerichtetes Unternehmen zu bestehen. Und daraus folgen aber für uns sozusagen bestimmte alltägliche Positionen, die es wert sind, anderen auch mitzuteilen. Eine dieser Positionen ist nämlich, mach die Dinge immer komplett anders, als die anderen machen.
Minus das, heißt, das Wort immer bin ja, ich ja natürlich dabei.
Genau.
Es also gibt auch Stellen,
die... Heißt, ja, natürlich, ja. Aber sozusagen, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also folge nicht dem Mainstream.
Nicht automatisch.
Ja, und wenn jemand, und gerade wenn jemand, das haben wir ja auch häufig diskutiert, wenn jemand sozusagen politisch dir mit einer vermeintlichen, gut gewollten, gut gemeinten, ja, das Beste für die Mehrheit wollenden Position kommt, dann sei sehr vorsichtig.
Ja, auf jeden Fall.
In einer solchen Situation genau das Gegenteil von dem zu tun, kann die beste Entscheidung deines Lebens sein.
Auf jeden Fall.
Das wäre das eine. Das andere ist, orientier dich radikal an den Chancen. Das ist jetzt nicht ganz so überraschend. Das klingt so ein bisschen so nach FDP-Position. Aber es ist natürlich sozusagen, es ist ja, unabhängig so von dem Parteipolitischen, ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir ja eine Kultur haben, die zunächst mal immer andersrum agiert.
Die nach dem Problem und dem Defizit sucht. Die
nach dem Defizit, nach dem Problem, nach den Gefahren, nach den Schwierigkeiten, nach all diesen Punkten sucht. Und man sieht es jetzt, wir arbeiten viel mit KI. Und als KI begann sozusagen und schon in den Jahren vorher, als sich das entwickelte, war ja klar, es gibt einen neuen Digitalisierungsschub. Und jetzt haben die Deutschen oder die Europäer insgesamt schon die vorherigen Digitalisierungsschübe verpasst. Es wäre ja eine zumindest theoretisch Möglichkeit gewesen, an dem Ding mal teilzuhaben. Ja. Das haben wir auch wiederum nicht geschafft. Und das wird sozusagen öffentlich dadurch, dass man, egal wo ich hinkomme, und ich komme sehr viel rum, bei Tagungen, bei Gesprächen, bei Versammlungen, bei Strategierunden, egal wo, im Museum, in Behörden, im Ministerium, häufig begegnet einem diese Abwehrposition als erstes. Welche Probleme könnten sich daraus ergeben, dass wir KI nutzen? Und dann fällt man sozusagen auf die alten Vermarktungstricks herein, die also ja immer die gleichen sind, wo Leute dann, also die es selber erfunden haben, sagen, oh, ich habe eine unglaubliche Technologie geschaffen. Sie ist mir nahezu unheimlich. Also ich würde alles auf dieser Welt verändern. Und es geht ja nur um dieses angstmachende Graune als Geschäftsmodell. Denn natürlich wird diese Technologie, wie alle großen Querschnitttechnologien, alles auf der Welt verändern. Die Frage ist nur, ist meine erste Reaktion die Angst?
Oder der gestaltende Anspruch?
Ist sie die Neugier? Oh, er hat etwas erschaffen, das ganz anders ist als etwas anderes.
Das zieht
mich magisch an.
Ja.
Ja? Die meisten Leute sagen dann bei uns, Angst.
Ja, haben wir immer an solchen Stellen neugierig, positiv erwartend drauf geguckt, ohne da in einen Technologie-Hype zu verfallen, der irgendwie alles erstmal sofort uneingeschränkt und so weiter. Klar gibt es da immer auch negative Seiten. Und selbstverständlich muss ich die im Blick haben. Aber das ist nicht die Initialposition dazu.
Ja, das ist schwierig. Wenn das die Initialposition ist, ist das schwierig.
Dann ist Verhinderungsmentalität am Start.
Ich finde, was uns auch auszeichnet, ist sozusagen, dass wir durch dieses rationalere Vorgehen immer in der Lage waren, deutlicher zu sehen, was Leute antreibt, was sie wirklich wollen, wo reale Bedürfnisse sind und wie wir uns auf die ausrichten können. Mhm. Insofern haben wir haben schon in unseren Anfängen sozusagen darüber diskutiert, beispielsweise, was ist der Erfolg, was war damals der Erfolg von Apple? Mhm. Ja, also sich mit einer sozusagen Endnutzertechnologie an die Öffentlichkeit zu wenden, die eben nicht sozusagen die verschwurbelten Sichtweisen von Programmierern nach außen wendet, sondern ein Außenbild schafft, mit dem Leute umgehen können.
Ja. Eine radikale Nutzervereinfachung.
Eine radikale Nutzervereinfachung. Also das ist etwas, was wir auch bei der inhaltlichen und didaktischen Erschließung von Themen häufig machen.
Mhm.
Und
Klarheit.
Was wir immer wieder feststellen, genau diese Klarheit eignet uns manchmal fast allein an. Es gibt so viele Akteure, die dazu nicht in der Lage sind.
Mhm.
Und das ist natürlich auch unser Qualitätsmerkmal, wenn wir schwierige Themen anfassen, vor denen Leute eben Angst haben. Ja, Social Media, du befasst dich gerade intensiv mit TikTok, im Auftrag für das Land Niedersachsen. Ich befasse mich, wie du am Anfang gesagt hast, gerade intensiv mit dem Krieg in der Ukraine. Also wie viele Leute kennen wir, die alle um uns herum sagen werden, oh, ist ein heißes Eisen, oh, das ist ein schwieriges Thema. Das fasse ich gar nicht erst an.
Ja.
Ja. Und die Fähigkeit sozusagen, es rational anzugehen, gibt uns, glaube ich, häufig die Möglichkeit zu sagen, doch, ich kann das. Und egal, was uns an Themen angeboten wird, wir werden immer mit einer neugierigen Offenheit sozusagen darauf schauen. Und das heißt eben auch, dass wir vor, keine Ahnung, weitergedachten Kombinationen von Mensch und Maschine keine Angst haben. Zunächst mal keine Angst haben.
Nö. Wir würden es uns auf jeden Fall mal anschauen. Wir würden es uns einfach mal anschauen. Ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir haben schon jetzt über eine Stunde geredet. In dem Fall wäre es jetzt nicht anschauen, sondern anhören. Damit haben wir zum Thema Strategie. Haben wir schon ein nächstes Thema? Ich tendiere ein bisschen zum Thema Inszenierung.
Inszenierung finde ich ein sehr schönes
Thema. Sehr schönes Thema, weil wir letztes Wochenende mit unserer Belegschaft
im
Bergson in München waren und die haben uns eine Techno-Sinfonie inszeniert, das sehr, sehr eindrücklich war. Da habe ich sehr viel über das Thema Inszenierung nachgedacht.
Und natürlich auch eines der großen Themen unserer Zeit. Ja, alles wird auf eine bestimmte Art und Weise inszeniert.
Mhm.
Die Theaterbühne ist ubiquitär.
Ja, ubiquitär.
Überall.
Jeder muss sich ja inzwischen inszenieren.
Jeder muss sich selbst inszenieren. Also Inszenierung ist eines
vielleicht,
der
Vielleicht machen wir nächstes, in zwei Wochen machen wir vielleicht inszeniert.
Gut,
alles
dann freue ich mich da.
Sehen wir uns wieder. Wir sitzen tatsächlich auf einer Couch hier.
Ja.
Sehen wir uns wieder auf der Couch treffen und über Inszenierung reden.
Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, bis dahin.
Bitte schön.